Deutschlandfunk Kultur heute.
Der diesjährige Theaterpreis Faust, die Künstlerin Sandra Vázquez de la Hora, die Wahrnehmungsgeschichte des Klimas, das sind Themen in dieser Sendung. Michael Köhler lädt sie dazu ein. Wenn es Richtung Advent und Weihnachten so langsam geht, dann haben auf den Bühnen die märchenhaften Stücke Konjunktur. Hänsel und Gretel in der Oper oder Nussknacker im Ballett. Das Ballett am Rhein in Düsseldorf zeigt ein populäres Handlungsballett in Neuinszenierung, nämlich Dornröschen. An Schwanensee oder den Nussknacker, die auch von Peter Iljitsch Tschaikowski vertont wurden, da trauen sich zeitgenössische Choreografen und Choreografinnen eher ran als an diese Prinzessin, die durch einen Fluch immerhin gleich 100 Jahre schläft und dann von einem Prinzen wachgeküsst wird. 1890, da konnte man das noch spätromantisch aufführen und inszenieren. Vor bald 30 Jahren siedelte der schwedische Choreograf Mats Eck Dornröschen im Drogenmilieu an. In Düsseldorf ist nun eine neue Variante zu bestaunen. Bridget Reiner, Direktorin des Ballett am Rhein, hat das inszeniert. Über Spindel und Schlaf, Dornröschen und ungewollte Kinderlosigkeit, berichtet Nicole Strecker.
Es ist alles ein bisschen anders in Düsseldorf, aber doch nicht so anders, dass es verstören würde. Offenbar müssen in diesen Tagen die Dornröschen sowieso nicht mehr gleich als Junkies an der Nadel enden, wenn sie sich als Ballettprinzessin an einer Spindel stechen. Das hat spätestens der überwältigende Erfolg von Choreograf Alexej Radmanski die Tanzwelt gelehrt. Mit seinen historisch informierten Klassikerrekonstruktionen, darunter auch ein Dornröschen, demonstriert er seit gut 10 Jahren, Retro ist der neue Schick. Und Ballettdirektorin Bridget Reiner ist ohnehin nicht der Typ fürs Radikale, wohl aber fürs Intelligent-Ästhetische. Also keine Kitschgefahr, wenn nun in Düsseldorf zu Beginn ein Kind vor dem leuchtend roten Vorhang lungert, ihn schließlich anhebt und sich von einem dämonischen Erzähler in die Welt des Märchens entführen lässt. Der beansprucht erst mit Spagatsprüngen das Bühnenrund, dann rollt er ein Königspaar auf 2 Thronen herein. Die royalen Eheleute leiden an einem unerfüllten Kinderwunsch. Es folgt die wohl erste gynäkologische Untersuchung auf einer Ballettbühne. Herrlich grotesk inszeniert, mit 3 wild gestikulierenden Ärzten, die die Königin auf den Kopf drehen und sie quasi in ihrem umfangreichen Brokatrock verschwinden lassen. Die Wissenschaft versagt, doch Rettung naht und mit ihr auch die Dornröschen-Version der Brüder Grimm. Mit der setzt sich nämlich Bridget Reiner vom übermächtigen Idol in Sachen Handlungsballett ab. Von Marius Petipas, dem französischen Klassikgenie, der 1890 für seine Uraufführung des Dornröschens der Vorlage von Charles Perrault gefolgt war. Bei den Grimms und heute bei Bridget Reiner erscheint der unfruchtbaren Königin nun ein Frosch, also konkret eine Tänzerin im metallikgrünen Ganzkörperanzug und mit Schwimmflossen. Die Klatschzieh der Königin dreist auf Scham und Gesäß und danach klappt's dann auch beim Slapstick-Sex mit dem König. Ein Kind wird geboren. Nichts küsst verträumte Märchen wohl besser wach als Komik und davon gibt es in der Inszenierung von Bridget Reiner und ihrem fantasievollen Ausstatter Frank-Jürgen Kirner reichlich. Da packen sie etwa einen Hofschranzentänzer in einen dick wattierten Fettsuit, nur um ihn dann höher als alle anderen in die Luft springen zu lassen, was angesichts des kugelrunden Bauchs wirklich skurril aussieht. Die Feen sind bei Reiner so wild und durchgeknallt wie das Lehrpersonal in Harry Potters Hogwarts. Auch Tschaikowskis musikalischer Zuckerguss wird anarchisch zerbröselt und von den Düsseldorfer Symphonikern unter Leitung von Jura Young in völlig anderer Reihenfolge gespielt. Zwischendurch mischt sich auch ganz sacht ein bisschen Klangmystik von Komponist Tom Smith in die Zarenkomposition. Da wird dann aus Märchen Fantasy. Den Eskapismus des Genres muss man schon mögen, denn der Zauber steckt im Detail an diesem Abend. Etwa in der charmanten Idee, die Fingerspitzen in den choreografischen Fokus zu nehmen. So springt der Funke zwischen den Liebenden nicht durch einen Kuss, sondern durch eine flüchtige Berührung der Finger über. Und richtig spannend wird es, wenn das Dornröschen mit flatterhaften Händen die gefährliche Spindel umtanzt, von der bösen Fee vorher noch mit einem Messer spitz gemacht, bis eben ein Pieks für 100 Jahre Ruhe sorgt. Einschläfernd ist dieses Dornröschen also nicht. Das verhindert übrigens auch Solist Lukas Erni mit seinen entfesselten Auftritten als Dornröschenfreund. Tänzerisch wie charismatisch, wirklich ein Traumprinz. Bridget Briner zeigt wieder einmal ihr großes Talent, eine Geschichte luzide zu erzählen und diesmal auch wirklich witzig. Dornröschen als betörende Ballett-Rom-Com. So funktioniert alte Magie aus neuem Zeitgeist.
Frosch, Prinz, Dornröschen im Ballett am Rhein. Nicole Strecker sah das alles in Düsseldorf. Wir bleiben bei der Bühne. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Theaterpreises Faust, dass die Verleihung in einem privaten Theater stattfand, im Theaterhaus Stuttgart nämlich. Und das sei schon die erste Auszeichnung, auch ohne vorherige Nominierung, findet jedenfalls der Leiter Werner Schretzmeier. Ausgezeichnet wurden Künstler und Künstlerinnen in 12 verschiedenen Kategorien. Bühnenvereinspräsident Carsten Broster sagte, der Preis zeige die Vielfalt und Fülle von Perspektiven und Ausdrucksweisen, die unsere freie und offene Gesellschaft lebenswert machten. Seit Corona und seit populistischen Angriffen auf Spielpläne wird keine Gelegenheit ausgelassen, auf die Unverzichtbarkeit und Freiheit dieser Kunstform hinzuweisen. Über die undotierte, aber doch sehr wichtige und renommierte Auszeichnung berichtet Michael Lages.
Eine dieser starken Stimmen war nicht mehr mit dabei. Gudrun Schretzmeier mit Partner Werner, Begründerin der Idee von einem sparten- und genresüberwindenden Theaterhaus in Stuttgart, starb vor wenigen Wochen. Wie sie gehört auch Brigitte Detier, gestern ausgezeichnet mit dem Ehrenfaust fürs Lebenswerk, zur Gründerinnengeneration eines Theaters, das sich jenseits der Konventionen sieht. Die langjährige Intendantin des von ihr selber mit aufgebauten jungen Ensembles in Stuttgart steht beispielhaft für die fundamentale und seit langem vorangetriebene Erneuerung im Kinder- und Jugendtheater. Die Genugtuung war ihr gestern anzuhören.
Wir waren als Kinder- und Jugendtheatermacher ein bisschen die Underdogs im Kulturbetrieb und das hat uns vereint. Aber beim Kämpfen muss man ab und zu gewinnen, sonst macht es keinen Spaß. Es ist ein Preis für uns alle, die sich einsetzen für junges Publikum, für Teilhabe und für Sichtbarkeit.
Sichtbar werden, sichtbar sein. Diesem zentralen Motiv folgen Preisträgerinnen und Preisträger im aktuellen Faust-Sortiment künstlerisch und persönlich. Leroy Mockatle etwa, non-binär, transfeminin und Tänzerin am Staatsballett in Berlin, will sichtbar sein als das, was sie ist. Und sie trifft sich in diesem Wunsch über alle Genregrenzen hinweg mit zum Beispiel der jungen Tänzerin Sofia Stasiev, die aus Kaliningrad stammt, in Graz ausgebildet wurde und jetzt am Theater der Jungen Welt in Leipzig ganz allein Mob spielt, ein Klassenzimmerstück. Und anders als die allherbstliche Theater des Jahres-Kür konzentrieren sich die Jurygruppen beim Faust zwar auch, aber nie nur auf die üblichen Verdächtigen. Zwar gab es den Faust für Nikola Knezevic und dessen Bühnenraum für Florentina Holzingers Sankta-Arbeit und der Preis für Regie im Tanz ging an den über Jahrzehnte hin prägenden Choreografen William Forsythe für eine Arbeit in Hamburg, aber zum Beispiel mit ihm konkurrierte eine aus 4 choreografischen Profilen montierte Arbeit am Landestheater in Eisenach. Und neben Solotänzerin Mockatle war kollektiv das komplette Ensemble vom Harztheater nominiert, das in Halberstadt und Quedlinburg zu Hause ist. Das gibt's tatsächlich nur beim Faust. Nominierung und Preis sind dann nämlich fast gleich viel wert. Natürlich haben auch politisch drängende Fragen einzelne Preise bestimmt. Thomas Schmauser etwa, ausgezeichnet als Klaus Manns Mephisto, nahm die eigene Rolle zum Anlass für ein wuchtiges Plädoyer.
Die Leute denken manchmal, der Text von 1936 ist improvisierter, aktueller Text. Und das finde ich schrecklich als Phänomen. Wir können Faschismus nicht akzeptieren. Ich weiß, alle kümmern sich drum, aber ich glaube, das muss ganz oben auf den Theatern stehen. Wir müssen ein antifaschistisches Theater machen.
Und dazu passt ganz gut das Projekt von Kati Kraft, Lucia Oppermann und Kaspar Weimann, das den ungeschützten Raum der Social-Media-Plattformen ins Visier nimmt. Als Online-Theater, Genrespringer heißt diese unerhört innovative Kategorie, auch die Projekte mit verschiedensten Medien gewinnen an Bedeutung. Ziemlich pfiffig agierte das am Stuttgarter Theaterhaus beheimatete Pantomimenensemble Familie Flöz mit stumm moderierenden Zwischenspielen. Und ein Ereignis für sich ist stets Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der ja auch Präsident des Bühnenvereins ist. Auf der Suche nach dem, was dem Theater Sinn gibt, landete er diesmal zur Eröffnung bei Leonard Cohen, wie er über den eigenen legendären Halleluja-Song sprach.
Very often you either have to raise your fist or sing Hallelujah. Also du musst entweder deine Faust ballen und erheben oder aber Halleluja singen. I've always tried to do both. Und ganz ehrlich, I've always tried to do both ist, glaube ich, exakt das, was das Theater kann. Die Faust erheben und Halleluja singen.
Auch das ist ja Genrespringerei vom Feinsten bei einem wirklich kraftvollen Faustjahrgang zum Jubiläum.
Halleluja für den Faust, der Bühnenpräsident und Michael Lages zu diesem Theaterpreis. Nicht die Klimakatastrophe fürchten viele Menschen, sondern vielleicht den Klimaschutz bzw. die Maßnahmen, die zur Mobilitäts- und Energiewende gehören, weil sie nämlich bestehende Lebensmodelle in Frage stellen. Wer erregte Gesichter bei Tisch oder einer Diskussion erzeugen möchte, der muss nun mal so Reizworte fallen lassen wie Wärmepumpe oder E-Auto. Dann geht's los. Wie nah uns das Klima eigentlich steht, das macht der metaphorische Gebrauch deutlich. Ein mieses Geschäfts- oder Betriebsklima, die wirken sich nachteilig aus, wie ein gutes sich umgekehrt vorteilhaft auswirkt. Um und vor 1900, da gab es einen kränklichen Philosophen und Altphilologen, der alpines Klima liebte und Klimatheoretiker war. Nietzsche hieß der, Friedrich. Und er dachte an den Leitlinien von Klima und Leib. Bei der COP30 der Klimakonferenz wurde deutlich, die Begrenzung der Erderwärmung ist nicht unter 1,5 Grad zu halten. Klimaneutralität strebt Europa erst viel später an. Mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn, die an der Uni Wien lehrt, eine Wahrnehmungsgeschichte des Klimas geschrieben hat, habe ich darüber gesprochen und sie gefragt, bevor das Klima gemessen wurde, wurde es quasi gegessen, war unmittelbarer. Also Klima und das Sprechen darüber gehört den Meteorologen nicht allein.
Ja, sicher. Also das Klima war eigentlich viel prominenter, bevor sich die Meteorologen darauf geeinigt haben, dass sie Klima als durchschnittliches Wetter definieren. Klima ist eigentlich ein ganz alter Begriff, der kommt schon in der Antike auf, und zwar als geografischer Begriff, der mehr oder weniger dem entspricht, was wir heute unter Breitengrad verstehen würden. Wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass eigentlich schon in der Antike ein Diskurs über Umwelt und Umweltbedingungen menschlichen Lebens ist. Und insofern ist Klima eigentlich, bevor es in der Moderne dann richtig wissenschaftlich erforscht und systematisiert wird, ein Begriff, der ganz intensiv damit zusammenhängt, wie Menschen leben, wie sie leben und als was sie leben. Das heißt, Klima wird als etwas verstanden, was die Gesundheit beeinflusst, was die Stimmung beeinflusst, was die Mentalität beeinflusst und die Lebensweise, also die politischen Formen zum Beispiel. Ja, das ist Klima. Also es ist ein viel weiterer Begriff. Und da gibt es natürlich unendlich viel Imagination, aber das ist in vieler Hinsicht auch der wissenschaftliche Stand dieser Zeit.
Wir hören gerade von großer Dürre im Iran, wir hören von Überschwemmungen auf den Philippinen, auch bei der Klimakonferenz in Belém haben gerade indigene Gruppen demonstriert gegen Abholzung von Regenwald. Welche Rolle spielen eigentlich solche kulturellen Narrative bei den Klimadebatten? Denn es ist ja ein Unterschied, wo man darüber wie spricht.
Naja, Dürren und Starkwetterereignisse sind ja keine kulturellen Diskurse, sondern tatsächliche Ereignisse. Wir haben jetzt die Tendenz, das alles immer pauschal auf den Klimawandel zuzurechnen. Das ist auch richtig. Es ist, glaube ich, wichtig, und das ist ja das, was die Indigenen zum Beispiel jetzt im Amazonas auch versuchen, zu sagen, das hat lokale Ursachen und das hat lokale Konsequenzen. Und zum Beispiel am Amazonas kann man das sehr schön sehen, dass der Amazonas nicht nur durch Klimawandel leidet, sondern dass die Integrität dieser bewaldeten Flussregion selber absolut wichtig ist für das Aufrechterhalten des Klimas, das wir im Moment haben, also sozusagen eines halbwegs stabilen Klimas. Und insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, von lokalen Szenarien auch auszugehen und zu sagen, diese lokalen Szenarien tragen dazu bei, dass das globale Klima stabil ist oder eben destabilisiert wird. Und das Indigene davon sprechen, dass sie davon besonders betroffen sind und dass sie Zeugen dieser Veränderungen sind, ist natürlich auch eine Präsentation einer Kultur, die das eben nicht tut. Indigene sind gerade Beispiele für eine Lebensweise, die relativ gut sich in der Natur einrichtet, in der sie ist, ohne diese Natur zu schädigen.
Nun gibt es ja sowas wie Bilder auch vom Klimawandel, populäre, auch katastrophische. Zu erinnern wäre an einen überaus erfolgreichen Film, der schon über 20 Jahre alt ist. Sie ahnen, worauf ich anspiele, auf den Film Day After Tomorrow, Katastrophenfilm über eine neue Eiszeit, die hereinbricht. Einfachere Bilder wären die berühmten Eisbären auf der schmelzenden Scholle. Gibt es so eigentlich sowas wie einen Wandel von Klimabildern in Kulturen?
Natürlich. Also in den letzten Jahren hat sich halt so eine Katastrophenrhetorik auch in der Literatur festgesetzt. Und The Day After Tomorrow war ein sehr frühes Beispiel, das sicherlich auch genrebildend war. Ich würde sagen, das ist vielleicht nicht die interessanteste Version, über Klimawandel zu reden. Immer nur diese Apokalypsen heraufzubeschwören, die dann ja auch seltsamerweise nicht da hereinbrechen, wo sie eigentlich hereinbrechen, nämlich im globalen Süden, sondern immer auf New York oder London oder so hereinbrechen. Was ich interessanter finde, sind eigentlich die literarischen Texte, die versuchen, das Ganze etwas analytischer anzugehen. Gerade jetzt, also finde ich, zur Klimakonferenz in Belém würde ich als Empfehlung wirklich nochmal das Buch The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson empfehlen, weil das tatsächlich nicht nur ein Versuch ist, also so eine politische Instanz zu imaginieren, die Lösungen produziert und die natürlich auch vor der gewissen Unlösbarkeit von bestimmten Problemen steht, sondern weil es eben auch ein Buch ist, das ganz intensiv die vielen verschiedenen Schauplätze und Spielarten der ökologischen Krise, die ja nicht nur im Klimawandel besteht, durchbuchstabiert. Es ist ein Buch, aus dem man super viel lernen kann und das gleichzeitig sehr spannend zu lesen ist.
Man hat gegenwärtig ja manchmal den Eindruck, der große Angstmacher sei weniger die Klimakatastrophe als die Maßnahmen zum Klimaschutz, also mit denen sich Menschen überfordert fühlen, Wohlstandsverlust, Statusverlust und solche Dinge. Gäbe es auch eine andere Klimawandelerzählung?
Naja, wie gesagt, das ist ziemlich genau das, was Robinson versucht, eine andere Klimaerzählung zu machen, zu sagen, Klimaschutz kann auch zu einer anderen Form von Wohlstand führen, wenn man das richtig angeht, wenn man das verbindet mit finanzpolitischen Maßnahmen und natürlich auch mit ganz konkreten ökologischen Maßnahmen. Das geht bei ihm bis hin zum Geoengineering in der Antarktis. Also viele von diesen Projekten sind sehr real, die da beschrieben werden. Der Wohlstandsverlust ist, glaube ich, vor allen Dingen eine Angst, dass bestimmte Werte, an die wir eisern glauben, in Frage gestellt werden. Und das ist zum Beispiel Mobilität, die Vorstellung, dass Freiheit in Mobilität besteht und darin besteht, dass ich sehr viel reisen kann. In der Covid-Krise, so schlimm sie war, haben wir gesehen, dass das auch anders geht. Also viele Dinge, glaube ich, können wir uns nicht richtig vorstellen, dass man das anders machen könnte. Und in besonders akuten Krisen sieht man dann, dass man sehr schnell die Dinge verändern kann und die Dinge anders machen kann. Aber es fehlt uns so ein bisschen an Kontingenzbewusstsein.
Das heißt, die Rolle von Kunst und Literatur ist keine geringe, wenn ich Ihnen da richtig zuhöre.
Ja, also Kunst ist, glaube ich, nicht gut geeignet, um Leute, die eisern an Fossilenergie glauben und FDP wählen, nun zur Klimatugend zu überzeugen. Also man darf sich nicht vorstellen, dass Kunst ein pädagogisches Instrument ist. Das ist sie nicht. Aber Kunst kann einem Ideen dafür geben, wie man Dinge anders wahrnimmt und wie Dinge anders sein könnten. Ich glaube, das ist der Spielraum der Kunst, Dinge aufzuzeigen, die nicht so sein müssen, wie sie jetzt sind, oder sie auch einfach mal in Frage zu stellen. Also wie bestimmte Satiren das tun, Don't Look Up oder so ein Film, der einfach zeigt, dass wir sehr viel mehr mit unserem medialen Kleinkram beschäftigt sind und den Geschichten von Stars und so, als auf eine imminente Katastrophe zu achten. Ne, das ist ein Film, der das in einer humoristischen Weise tut. Ich glaube, das ist die Funktion von Kunst. Sie gibt uns Sachen zu sehen und zu denken, die wir sonst nicht so in der Lage sind zu sehen und zu denken. Was ich an der gegenwärtigen Literatur am interessantesten finde, wenn sie sich mit Umweltproblemen beschäftigt, sind tatsächlich Stimmen aus dem globalen Süden. Die haben oft mit Krisen zu tun, sind aber nicht unbedingt nur auf dieses Apokalypse-Motiv geeicht.
Woran denken Sie da?
Zum Beispiel Abidarehs Roman And So I Roar, das ist erst letztes Jahr erschienen. Das ist ein Roman, der eigentlich um die Emanzipation einer jungen Frau sich dreht, aber sie muss zurück in ihr Dorf und da geht es eben auch um Umweltprobleme, um Dürre, um der Niedergang der Umweltbedingungen in diesem Dorf. Das ist ein Roman aus Nigeria oder Claudia Aboafs Roman El Ojo y la Flor, also das ist das Auge und die Blume. Das ist ein lateinamerikanischer Roman. Das sind oft Bücher, die die Sache eher von einer lokalen und spezifischen Perspektive angehen, die aber so ein bisschen rauskommen aus diesen Großkatastrophen. Dadurch die Schwierigkeiten einer Gemeinschaft in einer sich veränderten Umwelt sehr viel greifbarer machen. Und eben außerdem aus einer Perspektive, die uns hier vielleicht ein bisschen fern ist, weil sie im globalen Süden ist und weil die Lebensbedingungen völlig andere sind.
Klima, anders erzählen. Kulturwissenschaftlerin Eva Horn über Bilder des Klimawandels. Fabelhafte Mischwesen wie aus mittelalterlichen Reisebüchern, die bevölkern ihre Bilder, Zeichen, Sprache, Pflanzen, Organisches, die Umwelt, die gehören immer dazu. Die chilenische Künstlerin Sandra Vázquez de la Hora lebt und arbeitet seit langem in Deutschland. Die Pinochet-Diktatur in ihrem Herkunftsland erlebte sie als Jugendliche in den 70er und 80er Jahren. Mitte der 90er kam sie an die Düsseldorfer Kunstakademie, später ließ sie sich in Berlin nieder. Ihr Werk wurde zwar auf der Biennale in Venedig 2022 gezeigt, auch mehrfach in Südamerika und auch in Gruppenausstellungen, aber das Münchner Haus der Kunst widmet ihr jetzt erstmals eine Retrospektive unter dem Titel Soy Energía. Ich bin die Energie. Und Julian Ignatowitsch hat sich darauf eingelassen.
Der Mensch ist in der Kunst von Sandra Vázquez de la Hora ein naturbeseeltes Wesen. Unser menschlicher Körper gleicht bei ihr einer Landschaft. In uns fließen Flüsse, brennen Feuer, wachsen Berge und leuchten die Sterne. So zeigen es ihre ausdrucksstarken, farbenfrohen Bilder.
La Pachamama es nuestra gran madre.
Mutter Erde ist unsere große Mutter, sagt sie. Wir sind Natur, aus der Natur, aus der Landschaft geboren.
Es un parto, sí.
Für Europäer mag das esoterisch klingen. Bei den indigenen Völkern Südamerikas prägt diese animistische Weltanschauung das Denken. Und sie prägt Vázquez de la Hora's Kunst. Ihre Urgroßmutter hatte selbst indigene Wurzeln. In einer christlichen Familie wuchs die Künstlerin auf und lernte später buddhistische und schamanistische Lehren kennen, die sie und ihr Werk nachhaltig beeinflussten.
Es como mirar el mundo con otros ojos.
Man sieht die Welt mit anderen Augen, erklärt sie. Alles hat Sinn. Dieses uralte Wissen spiegelt sich in der Natur. Auch wir Menschen spiegeln uns in der Natur. Ihre Bilder zeigen das genau so. Zum Beispiel, wenn eine Frau eine Muschel in der Hand hält, diese anblickt und man bei genauerem Hinsehen feststellt, dass das Auge, das Ohr der Frau ebenfalls Muscheln sind. Oder wenn eine Mutter mit Kind auf der Schulter durch Wasser watet und mit dem Blau des Wassers den Wellen und der Strömung verschmilzt. Alles ist im Fluss in diesen Bildern. Soy Energía. Das schließt eine leuchtende Farbigkeit genauso mit ein wie Wandel, Flüchtigkeit, Veränderung, erklärt die Künstlerin.
Para mí la frase soy energía es que estamos siempre en transformación.
Jeder von uns verändert sich fortlaufend. Wir sind nie der oder dieselbe. Wir sind unterschiedliche Personen in unserem Leben. Und das Gleiche gilt auch für meine Kunstwerke.
Soy energía es como ver la obra, que son diferentes obras, totalmente diferentes la una de la otra.
Vázquez de la Hora arbeitet mit verschiedenen Medien. Sie filmt sich, ihren Körper. Sie malt mit Kohle- und Aquarellfarben, faltet Papier zu Körperskulpturen, baut ihre Bilder zu Häusern und Architekturen aus. Ein Einzelwerk scheint nie abgeschlossen, kann immer weiter wachsen und sich verwandeln. Das zeigt sich besonders gut in den größeren Malereien, die sie aus mehreren Einzelpapieren zusammensetzt und nach der Bemalung in Bienenwachs taucht, um sie zu veredeln.
Cuando yo las pongo en la cera de abeja, es como ponerle alma.
Das ist, als würde ich den Bildern eine Seele geben, als würden sie anfangen zu leben, sagt sie.
A palpitar, a estar vivas.
Sandra Vázquez de la Hora's Kunst atmet Leben. Das heißt aber nicht, dass sie negative Gefühle wie Angst, Schmerz oder Trauer ignoriert. Im Gegenteil, in früheren Kohlezeichnungen setzt sie sich mit Erfahrungen der Pinochet-Diktatur auseinander, zeigt sich zum Beispiel als geopferte Frau in den Händen eines großen Ungeheuers. Auch ihre regenbogenfarbigen, neueren Arbeiten sind kein Naturkitsch, sondern ernsthafte Auseinandersetzungen mit Werden und Vergehen, mit Themen wie Weiblichkeit, Mutterschaft oder Selbsterkenntnis. Genau das vermittelt die von Kuratorin Jana Baumann arrangierte Schau.
Also es ist vieles, was in dem Werk zusammentrifft. Und die Hauptthemen sicherlich auch, wie wir in unserer Umwelt eingebettet sind, ökologisch, sozial und emotional.
Die Werke berühren zutiefst. Sie bieten uns eine Perspektive jenseits des eurozentrischen Weltbildes und schärfen den Blick auf gegenwärtige Probleme, wie zum Beispiel den Klimawandel. Es ist ja nicht so, als würden wir losgelöst von der Umwelt existieren. Nein, wir sind mittendrin, wenn Stürme, Brände und Überschwemmungen passieren. Im Sinn von Vázquez de la Hora's Bildern, wir sind die Landschaft, die wir zugrunde richten.
Julian Ignatowitsch traf die Künstlerin Sandra Vázquez de la Hora im Haus der Kunst in München. Die UNESCO wird heute 80 Jahre alt, doch die Organisation sieht sich zum Jubiläum mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Adalbert Sinjavski.
Wie gestern bei Kultur heute berichtet, steht aktuell nicht nur der neue Direktor der Kultur- und Bildungsorganisation in der Kritik, der ehemalige ägyptische Minister für Tourismus und Altertümer Khaled El-Enani, der gestern sein Amt begonnen hat. Im Dezember werden die USA zum zweiten Mal unter Präsident Donald Trump die UNESCO verlassen. Obendrein steht die heute 80 Jahre alte Organisation wegen des Verfahrens zur Anerkennung von Welterbestätten im Kreuzfeuer. Das Prozedere sei zu langwierig, zu stark von westlichen Ländern geprägt und von politischen Interessen. Stefan Dömpke, der Vorsitzende der Organisation World Heritage Watch, forderte im Deutschlandfunk ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der Welterbestätten.
Ich glaube, dass viele Regierungen zu wenig tun, um dieses Bewusstsein auch in der breiten Bevölkerung zu verankern, sich für den Erhalt dieser Welterbestätten einzusetzen. Auch bei den Politikern natürlich. Das wird alles sozusagen unter monetären Aspekten nur noch bewertet. Und da ist der Druck natürlich auch von den Landräten und von den Bürgermeistern. Wir wollen, dass das Welterbe wird, weil dann das kurbelt den Tourismus an.
Sagte Stefan Dömpke von World Heritage Watch. Seit 2002 verleiht das Jüdische Museum Berlin den Preis für Verständigung und Toleranz. Gestern bekam die Auszeichnung die ehemalige US-Botschafterin in Deutschland Amy Gutman und der israelische Physiker Daniel Seifmann. Der frühere Präsident des Weizmann Institute of Science sagte bei der Verleihung über die Lage in Gaza nach der Waffenruhe:
True peace is not declared by generals.
Wahrer Frieden wird nicht von Generälen verkündet oder allein auf Papier unterzeichnet. Er wächst langsam in den Herzen und Köpfen der Menschen, wenn sie sich entscheiden, einander wieder als Menschen zu sehen. In diesem Krieg gab es keinen Sieg, nur Leid, Zerstörung. Dialog mag nach so viel Schmerz zerbrechlich erscheinen, doch ohne ihn wird die Stille nur wieder von Wut und Angst erfüllt sein.
Sagte Daniel Seifmann in Berlin. Nach scharfer Kritik des Internationalen Auschwitz-Komitees und von Regierungsvertretern in Warschau und Berlin wurde eine Versteigerung von Dokumenten von NS-Opfern abgesagt. Das Auktionshaus Felsmann in Neuss löschte eine entsprechende Ankündigung für diesen Montag auf seiner Website. Dabei geht es unter anderem um Korrespondenzen von Häftlingen aus deutschen Konzentrationslagern. Polen verlangt die Übergabe der Dokumente an die Gedenkstätte Auschwitz.
Die Kulturmeldungen waren das mit Adalbert Sinjavski am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Und die berichten unter anderem über CSU-Chef Markus Söder, der beim Deutschlandtag der Jungen Union anwesend war. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler. Einen schönen Sonntag noch.